Hallo ihr Lieben, in der heutigen Folge von Shit Happens habe ich jemanden zu Gast, den sich meine Community ganz oft gewünscht hat. Vor allem, weil die ersten beiden Folgen mit ihr auch richtig gut bei euch angekommen sind. Und zwar meine liebe Schwägerin Ekaterina Spieß. Sie ist Ärztin und hat sich unter anderem auf das Thema Reizdarm spezialisiert. Bisher war sie nicht richtig meine direkte behandelnde Ärztin, sondern sie hat mir immer wieder mit Rat und Perspektive zur Seite gestanden. Aber jetzt haben wir gesagt, wir gehen das Ganze mal richtig an. Sie hat meine gesamte Krankenakte nochmal komplett aufgearbeitet und genau darüber sprechen wir in dieser Folge. Welche Erkenntnisse sind dabei rausgekommen und wie hat sich mein Blick auf meine Beschwerden dadurch verändert? Wir gehen dabei tief rein in Themen wie mögliche Ursachen, Zusammenhänge im Darm, SIBO und warum manche Diagnosen und Tests auch so umstritten sind. Und ganz wichtig, wenn ihr könnt, schaut euch unbedingt den Videopodcast an, weil zwischendurch auch Schaubilder eingezeichnet werden, die vieles nochmal wesentlich verständlicher machen. Außerdem wurde es an einer Stelle auch sehr persönlich und deep, denn wir sprechen über Hoffnung im Zusammenhang mit chronischen Erkrankungen und darüber, wie schwer es manchmal ist, sich überhaupt ein Leben ohne Beschwerden vorzustellen. Also hört unbedingt rein und wie immer freue ich mich auf euer Feedback in den Kommentaren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shit Happens. Ich sitze hier heute mit einer Frau, die ich einfach über alles liebe, die mein Leben so viel schöner macht. Und ich bin einfach dankbar, dass mein Bruder so eine Granate wie dich von innen und außen gefunden hat. Und ja, ihr verheiratet seid, denn hier sitzt meine Schwägerin neben mir und Reizdarmärztin. Katja, möchtest du dich einmal vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Und vor allem, was machst du beruflich? Weil ich glaube, das ist am interessantesten für alle heute.
Ja, also was für ein Einstieg. Vielen Dank. Ich kann das nur zurückgeben. Ja, mein Name ist Ekaterina Spieß. Ich bin Ärztin und arbeite aktuell in einer Hausarztpraxis. Und meine große Leidenschaft, meine große Expertise habe ich dem Thema Reizdarm und funktionellen Magen-Darm-Erkrankungen gewidmet. Ja, und das tue ich halt so den ganzen Tag. Ich berate Menschen, die Magen-Darm-Störungen haben und liebe das.
Ja, das ist wirklich deine Passion. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft ich nachts oder abends irgendwelche Anrufe bekomme. Carina, oh mein Gott, ich habe gerade das und diese Studie gelesen. Wir müssen das und das nochmal bei dir testen und das machen. Also das ist wirklich deine Passion. Und es ist ja so verrückt, wie wir dann so auch zueinander gefunden haben, dass man, also ich... Wie war das damals? Also mit 15 fing mein Reizdarm an, da war ich in Amerika, dann hast du meinen Bruder kennengelernt und ich kann mich noch ganz genau erinnern, wo wir uns kennengelernt haben, wo ich dann wieder zurückgekommen bin. Da hatte ich eine Party oder so und hatte so ein weißes Kleid an, haben uns umarmt und da warst du gerade noch im Studium, ne?
Ja, ja, da war ich noch im Studium und du warst ganz frisch eigentlich sozusagen aus Amerika und mit der Diagnose. Also ich sozusagen von Anfang an live mit dabei.
Und damals war das ja noch nicht dein, also da hat man sich ja noch gar nicht so spezialisiert, ne?
Nee, das war ja einfach ein Medizinstudium, einfach die ganze Allgemeinmedizin, ne?
Und was fasziniert dich so am Darm? Warum meintest du so, Reizdarm ist meins?
Naja, es fing ja eigentlich mit meiner eigenen Krankheitsgeschichte an, dass ich einfach einen Schuppenflechtenrheuma entwickelt habe in meiner Studienzeit und dann mir von vornherein klar war, also jetzt nur irgendwie Medikamente zu nehmen, das ist irgendwie nicht mein Ding, sondern ich möchte definitiv mich ganzheitlich aufstellen. Ich weiß noch, ich habe mich getraut, bei Google einzugeben, ist Schuppenflechte heilbar? Ich kann mich so gut an diesen Moment erinnern, weil ich einfach noch ganz genau weiß aus dem Studium, alle Autoimmunerkrankungen sind nicht heilbar und ich habe mich einfach getraut, mir diese Frage zu stellen. Und dann kam man halt auf sehr interessante Webseiten und dann ging es ganz viel um Ernährung, um die Darmbarriere, also um die Darmgesundheit und erst da habe ich überhaupt verstanden, dass das Immunsystem und der Darm halt sehr eng miteinander zusammenarbeiten. Und so fing es an, dass ich mich natürlich dann mit dem Darm beschäftigt habe. Und erst im Nachgang kam eigentlich dein Thema, weil ich weiß, also ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, aber ich war ja so drin in dem Thema, in diesem ganzen Ernährung und immer, wenn ich da irgendwas gesagt habe, dachte so, oh mein Gott, sie nervt halt einfach.
Ja, das muss man echt dazu sagen, dass ich lange nicht offen war für das Thema Ernährung, weil bei mir ist es so, da können wir später noch drauf eingehen, vom Feeling her, es ist egal, was ich esse, ich habe trotzdem die Beschwerden. Und dann damals kam Katja mit den verrücktesten neuen Ideen zum Thema Ernährung und du hast es ja schon immer voll durchgezogen und immer, wenn ich bei dir war, habe ich auch mitgegessen und so. Und irgendwann, ja, kam bei mir dann auch auf einmal diese Passion fürs Thema Ernährung, aber auch leider, so ist es ja voll oft, erst durch eine blöde Diagnose mit Insulinresistenz, Fettleber. Danach meinte ich so, oh mein Gott, ich werde jetzt alles verändern und ich habe jetzt auch eine riesengroße Passion fürs Thema Ernährung. Es macht mir so Spaß, mich damit auseinanderzusetzen, welche Lebensmittel was im Körper auslösen können, wie man sein Mikrobiom fördern kann. Und das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung zum Thema, worüber wir heute sprechen wollen, weil wir haben ein paar neue Erkenntnisse über mich und meinen Darm gewonnen und ich dachte mir, ich möchte die Leute daran teilhaben lassen, aber ich kann das nicht so gut erklären wie du und deswegen dachte ich mir, ist das ja das perfekte Medium, um ein bisschen was zu erklären und dass du ein bisschen deinen Input dazugeben kannst. Und genau, weil für mich war es jetzt super interessant, denn ich habe ja diese Diagnose Fettleber-Insulinresistenz vor 1,5 Jahren bekommen. Das ist schon voll lang her. Hab dann wirklich einmal komplett alles umgeswitcht, so Lifestyle-Change würde ich mal sagen, ganz viel Sport gemacht oder regelmäßig Sport gemacht, viel regelmäßige Bewegung und dann auch meine Ernährung angepasst. Und eigentlich müsste mein Mikrobiom so gut aussehen und so thriven und so, also ich esse so viel verschiedenes, buntes Gemüse. Ich achte ganz doll darauf, mehr, man sagt ja so ungefähr 30 Pflanzen in der Woche und ich esse wesentlich mehr als das. Und deswegen haben wir dann irgendwann eine Mikrobiomanalyse gemacht und ich war mir sicher, mein Mikrobiom ist top, außer meine ganzen Beschwerden. Aber eigentlich in der Theorie müsste es wirklich gut sein. Und ja, darüber sprechen wir heute, über meine Testergebnisse und du kannst so ein bisschen erklären, wir haben hier für alle, die nicht zugucken, haben wir hier ein Whiteboard in der Mitte stehen, wo du auch ein bisschen was aufmalen kannst, weil Katja ist meiner Meinung nach so unfassbar gut da drin, schwierige Zusammenhänge einfach zu erklären in einfachen Worten. Ich finde, das ist etwas, was eine riesige Stärke von dir, die du auch sicherlich in deinen Patienten, Ärztinnen-Verhältnisse, was dich so doll ausmacht, weil ganz viele können das nicht und ganz, ganz viele Patientinnen haben das Problem, dass sie ihre eigene Erkrankung nicht verstehen. Und ja, da wollen wir heute ein bisschen drauf eingehen.
Also ich würde vielleicht mal kurz das Ganze so von hinten aufrollen. Ich finde es immer als Ärztin extrem schwierig, Angehörige oder Freunde und Freundinnen zu behandeln, weil man ja immer in unterschiedlichen Beziehungen zueinander steht. Und ich glaube, unser großes Thema war immer, dass ich dich mal angerufen habe mit einer coolen Nachricht oder dass du zu mir gekommen bist und wir irgendwelche Sachen besprochen haben und ich dir irgendwas erklärt habe, aber wir eigentlich nie in diese richtige Arzt-Patienten-Beziehung reingegangen sind, bis ich irgendwann mal gesagt habe, so, jetzt reicht's hier. Vor allem sage ich immer, du bist eigentlich meine schlechteste Werbung, wenn wir gefühlt immer irgendwas machen und es einfach nicht besser wird. Ist es frustrierend auf beiden Seiten. Da habe ich gesagt, so, jetzt müssen wir da mal richtig rangehen und wirklich ganz offiziell bin ich dann zu dir gekommen und wir haben gesagt, wir reden wirklich über nichts, weil es fängt immer an mit Reizdarm und hört auf mit, oh, hast du aber schöne Nägel und was weiß ich. Also dann wird einfach über das ganze Leben gesprochen. Deswegen habe ich gesagt, so, ich komme jetzt zu dir nach Hause, wir setzen uns jetzt hin, du gibst mir alle deine Unterlagen, also ich mache das wirklich so wie bei meinen Patientinnen und Patienten und dann haben wir uns wirklich das Ganze angeschaut und was mir als allererstes eigentlich aufgefallen ist, dass du schon in einer sehr frühen Zeit eigentlich, ich sag jetzt mal, Auffälligkeiten hattest in den Atemtests, die auf eine SIBO hindeuten könnten und bei dir ist das ja ganz, ganz typisch auch gewesen, dass du eine Infektion, also Magen-Darm-Infektion hattest und das kann eben häufig auftreten nach so einer Magen-Darm-Infektion, weil wir eine Veränderung unserer Darmbewegung haben. Also man muss sich das vorstellen, da kommt ein Keim, alles ist durcheinander. Bei den einen kann es sein, dass die erstmal eine Zeit lang sogar Verstopfung haben, haben also sich mehrmals übergeben, konnten dann nicht mehr auf die Toilette gehen oder eben auch Durchfälle. Also das heißt, die ganze Darmbewegung war durcheinander und durch diese Darmbewegung, die durcheinander war, durch den Keim, der sozusagen in dieses Milieu reingekommen ist und auch Party gemacht hat, Entzündungsprozesse angesteuert hat, hat sich das ganze Milieu verändert, sowohl im Dünndarm als auch im Dickdarm. Und dann kann sich eben so eine genannte SIBO, also eine Dünndarmfehlbesiedlung, wo es zu einer Vermehrung eines bestimmten Keims, zum Beispiel E. coli, Klebsiellen, ganz häufige Vertreter so einer ganz typischen Wasserstoff-SIBO, da kann es eben dazu kommen, dass die sich vermehren und sich dann so eine SIBO entwickelt. Und das hatten wir halt in deinen Atemtestungen gesehen, dass da Hinweise darauf bestanden. Das muss man auch sagen, diese Diagnose ist auch umstritten in der Schulmedizin, weil es gerade die Testverfahren, die wir aktuell zur Hand haben, eben nicht ganz so einfach zu interpretieren sind. Also es gibt unterschiedliche Atemtestungen. Goldstandard ist eigentlich, dass man eine Endoskopie macht und sozusagen Dünndarmaspirat, also ein bisschen Flüssigkeit von Dünndarm entnimmt und sich anschaut, wie da die Keimverteilung ist und ob da zu viele Keime sind, weil wir ja im Dünndarm eben vor allem am Anfang des Dünndarms nicht so viele Keime haben und dann immer mehr und mehr Keime entstehen. Und wenn wir aber schon ganz viele Keime haben, machen die dann halt eben Probleme. Und deshalb ist das so ein bisschen umstritten, weil Atemtestungen können unterschiedlich interpretiert werden. Also es ist ein großes Thema. Ich bin aber, also in meiner Erfahrung ist es so, dass man definitiv eine Dünndarmfehlbesiedlung gut erkennen kann, wenn man eben Atemtestungen, Symptome, Verlaufsgeschichte, wenn man das alles in ein Bild reintut, dass man da schon sagen kann, ob das in diese Richtung einer Dünndarmfehlbesiedlung geht.
Ja, und wir haben ja, also das war mit 15, als ich im Krankenhaus war und da komplett durchgecheckt wurde. Und wir hatten immer nur in meiner Krankenakte, das hast du, diesen Zettel hast du auch schon ganz, ganz oft gesehen, auch wenn wir das jetzt erst einmal richtig aufstrukturiert haben, hatten wir einen Brief bekommen, wo dann der Abschlussbrief quasi, ich weiß nicht, wie man das nennt, und dann stand da halt Reizdarm und positiv auf die und die und die Tests, aber es waren nicht die einzelnen Tests aufgeführt. Und da haben wir jetzt im Krankenhaus nochmal geschrieben und haben gefragt, hey, habt ihr denn noch die einzelnen Testergebnisse? Und tatsächlich, ich war voll schockiert, die schicken die einfach so ein paar Tage später durch. Du guckst dir das an und meinst so, ja, das war eine Dünndarmfehlbesiedlung wahrscheinlich. Wie sehen dann solche Tests dann aus? Also es war dann ja bei mir Fructose, Laktose, Sorbit und noch irgendwas?
Fructose und Lactulose.
Genau, die waren alle positiv, oder?
Genau, und das ist häufig auch ein Zeichen. Es ist selten so, dass man auf einmal auf alle, ich sag jetzt mal, Kohlenhydrate, also Fructose, Laktose, auf sozusagen auf diese Zucker, auf alle reagiert. Das ist immer dann halt sehr suspekt. Dann ist es häufig eben der Fall, dass bestimmte Bakterien fermentieren und man deshalb diese ganzen Beschwerden bekommt, die eben einer Fructoseintoleranz bzw. Fructose-Malabsorption oder einer Laktose-Malabsorption ähneln.
Ja, weil das war auch voll komisch, weil ich konnte nicht festmachen. Bei Laktose ist ganz klar, das habe ich schon das habe ich schon seit ich 10 bin oder so. Aber bei den ganzen anderen konnte ich halt gar nicht festmachen, dass, also ich habe gar nicht verstanden, warum diese Tests positiv waren, weil ich gar nicht gemerkt habe, hey, wenn ich viel Fructose zu mir nehme oder Sorbit oder sowas, dann kriege ich dollere Beschwerden bei Sorbit. Vielleicht so ein bisschen, das ist ja so Zuckerersatz, oder?
Ja.
Ja, naja, das war auf jeden Fall.
Also, ja, genau, auch ein spezielles Zucker, zum Beispiel in Pfirsichen, also eine spezielle Zuckerform.
Mhm. Und
kein Zuckerersatz.
Okay.
Ja. Kurz mal, kurz mal einmal einordnen, ja.
Nee, weil ich dachte irgendwie, bei Sorbit, dann darf man nicht so Zuckerersatzprodukte trinken.
Genau, weil da ist es häufiger auch Sorbit.
Okay. Und damals, bist du der Meinung, dass wenn man das damals richtig behandelt hätte, dass ich vielleicht heute diese Beschwerden nicht hätte?
Ja, wenn man das so einfach beantworten könnte, dann würde ich sagen, ja. Es ist aber nicht so einfach, weil man muss halt sagen, ich habe immer wieder Patienten und Patientinnen, die sehr gut auf eine Sibotherapie ansprechen. Und bei manchen ist das eher schwieriger. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man, wenn du zu einem Experten in dieser Zeit gekommen wärst, der deinen Darm, ich sag jetzt mal, von Anfang an die ganze Geschichte gut eingeordnet hätte und behandelt hätte, wäre die Wahrscheinlichkeit höher, dass du vielleicht keine Beschwerden hättest. Aber das muss man auch sagen, beziehungsweise diese Erfahrung mache ich auch als Ärztin. Man kann nicht alles beeinflussen. Also bei manchen kann es sein, dass das eine SIBO ist, aber auch wirklich starke Funktionsstörungen im Dünndarm, die durch so eine Magen-Darm-Infektion ausgelöst worden sind, dass die sich nicht mehr wieder regeneriert. Also das gibt es auch, dass man kann, ich finde, es gibt jetzt gerade so diesen Trend, alles ist SIBO, so ist es nicht. SIBO sollte man immer im Kopf behalten beim Reizdarm, aber es ist halt alles viel, viel komplexer und ich wünschte, ich könnte dir sagen, ja, das wäre so. Ich würde eher das so formulieren, die Wahrscheinlichkeit wäre größer, dass es dir besser gehen würde. Aber sagen kann man es nicht.
Wir können nicht. Es ist halt nicht schwarz-weiß, sondern super individuell, ne?
Es ist super individuell und das, was ich auch gelernt habe, ist schmerzlich. Du kannst nicht alles beeinflussen. Die Gesundheit ist nicht beeinflussbar zu 100%, wie es manchmal auch so dargestellt wird. Wir haben, und das ist ja wie das, was ich auch erkläre, also die einen sprechen super gut auf die Therapie an oder auch andere sprechen gut darauf an, eine Ernährungstherapie durchzuführen und bei den anderen ist es einfach gar kein Effekt. Das heißt, wir können als Ärzte intervenieren, also Sachen ausprobieren, aber nicht immer können wir versprechen, dass das wirklich auch den Erfolg bringt, obwohl vielleicht jemand die gleichen Testergebnisse hat, die gleichen Symptome wie der Patient vorher. Hm. Aber das also Ergebnis verstehe, muss nicht gleich sein.
Ich verstehe deine Ärztinnenperspektive richtig doll. Gleichzeitig als Patient fühlt sich scheiße an.
Ja,
also ich habe auch, glaube ich, eine Woche da irgendwie durchgeheult und er hatte echt daran zu knabbern, dass ich mir gedacht hätte, also selbst wenn es nicht weg wäre, aber so eine Verbesserung, keine Ahnung, naja, das war auf jeden Fall irgendwie ein blödes Gefühl damals.
Mhm.
Also jetzt und damals.
Auf jeden Fall. Und man muss halt auch sagen, das ist genau dieses, wir wollen ja heute auch noch so ein bisschen über das Thema dann später noch Hoffnung sprechen, aber genau das ist dieses Thema, wenn natürlich so eine Funktionsstörung im Darm besteht über Jahre, die hat sich halt festgesetzt. Das heißt, das ist klar, dass nicht jemand zu mir kommt und in 3 Monaten ist das Ding durch. Ne? Also es ist wirklich, das heißt, eine Funktionsstörung hat sich festgesetzt, die hat wie ein Dominostein eine andere Funktionsstörung entstehen lassen. Diese Funktionsstörung hat eine andere Funktionsstörung entstehen lassen und dann wird das Ganze super komplex und genau das, was du ja auch immer wieder erzählst, an dem Tag funktioniert das und am anderen Tag funktioniert das nicht. Weil ja, was sind mehrere Funktionsstörungen, die da sozusagen eine Rolle spielen.
Ja, wir hatten auch bestes Beispiel dafür vor einer Woche. Wir probieren nämlich gerade was Neues aus. Wie gesagt, da gehen wir jetzt gleich nochmal tiefer drauf ein. Und wir waren uns beide zu 1000% sicher, dass das jetzt richtig gut funktioniert, weil da können wir auch später nochmal, aber gerade geht es hauptsächlich darum, die Symptome ein bisschen zu lindern und nicht direkt an der Ursache zu arbeiten, weil Hochzeit in ein paar Wochen, wahrscheinlich wenn ihr das hört, weiß ich nicht, ob die Hochzeit schon war, aber bald ist unsere Hochzeit und ich möchte, dass es mir da gut geht und Erstverschlimmerung, bla bla bla, da wollten wir nichts durcheinander bringen, deswegen halten wir es jetzt nochmal einen Monat aus und probieren die Symptome zu lindern und wir waren uns beide zu 100% sicher, so das wird jetzt richtig gut. Der erste Tag, als ich dieses Cholesteramin dann eingenommen habe, ging es mir richtig gut. Ich habe so Stuhltagebuch. Ich so, Katja, ich habe eine Wurst gekackt. Das ist krank. Also ich habe krass. Ich habe einen harten Stuhlgang gehabt. Ich hatte keine Schmerzen. Am nächsten Tag, es war wie aus der Hölle. Ich habe so unfassbar viel geschissen. Ich hatte so krassen Durchfall. Ich hatte so schlimme Krämpfe. Ich saß hinten auf der Toilette in unserem Auto. Ich bin nicht klargekommen. Ich habe geheult vor Schmerzen. Und Katja, am Abend waren wir verabredet und du bist gekommen und du dachtest, ich empfange dich mit dem Lachen meines Lebens so, oh mein Gott, Katja, der zweite Tag, es war so gut. Und ich war einfach nur so, es war so eine Scheiße, es hat gar nicht funktioniert. Und dann hast du mich da aber auch aufgefangen und dann hast du mir auch echt nochmal gute Sachen erklärt. Und deswegen war es mir unfassbar wichtig, dass wir da heute drüber sprechen.
Aber kurz mal vielleicht zu dem Cholesteramin. Ich glaube, warum ich da so viel Hoffnung reingesetzt habe, weil du hast ja schon mal Cholesteramin genommen und es hat dir gut geholfen. Und erst, und das war so dieses ganz Typische dadurch, dass ich ja mich eher entschieden habe, in den letzten Jahren dich zu Experten zu schicken und diese Rolle, dass ich sozusagen richtig an dir therapiere, die habe ich ja nicht ganz ausgefüllt, damit eben eigentlich solche Missverständnisse nicht entstehen. Aber als wir dann so miteinander darüber gesprochen haben, wie du Cholesteramin eingenommen hast, war ich so, wie jetzt, du hast es nur einmal täglich genommen. So.
Ich habe es einfach komplett falsch eingenommen.
Du hast es halt komplett falsch eingenommen. Und deswegen war ich mir da so sicher, dass wenn du es erstmal richtig einnimmst, dass wir nochmal einen größeren Erfolg haben werden, weil du hast es ja immer abends eingenommen und dann hattest du auch weniger von diesen krampfartigen Bauchschmerzen in der Nacht. Und deswegen hatte ich mir erhofft, dass wenn du es richtig einnimmst, das sollte man 4-mal täglich einnehmen, dass du dann auch halt.
Aber ich muss sagen, ja, der eine Tag war ja schrecklich, da wegen Histamin eventuell. Da können wir gleich drüber reden. Genau. Aber ich muss sagen, seit einer Woche, ich habe trotzdem täglich Beschwerden. Ich habe trotzdem 5 am Tag Stuhlgang mit ein bisschen Schmerzen. Aber es war bis jetzt noch keine Attacke wieder, was sehr gut ist. Plus, ich habe gerade meinen Eisprung. Das heißt, ich bin gerade in einer Phase, wo meine Darmbeschwerden häufiger mal ein bisschen häufiger sind. Deswegen, ich werde berichten. Mein Stuhltagebuch werde ich weiterführen. Und jetzt können wir mal ein bisschen darüber sprechen, was für Ideen du noch hattest, als du dir meine Krankenakte angeguckt hast und was dann dabei rausgekommen ist, weil, Spoiler, endlich kam mal was raus. Man wünscht sich einfach irgendwann nur noch irgendwas Positives.
Genau, also ich habe mir deine Akte angeschaut und dann habe ich gesagt, gut, also du hast ja wirklich eine sehr gute schulmedizinische Diagnostik hinter dir. Das muss man ganz klar sagen, ne? Also Koloskopie, ein MRT mit Kontrastmittel, was man machen sollte unbedingt, wenn man eben ein Reizdarmsyndrom vom Typ Durchfall hat. Das wurde bei dir alles gemacht, das heißt schulmedizinisch top untersucht. Somit war ich da erstmal raus, dass ich jetzt nicht gesagt habe, wir müssen jetzt nochmal eine Koloskopie machen, weil die würde natürlich eben keine weiteren Ergebnisse liefern. Und so haben wir uns eher auf den Weg der funktionellen Medizin hinbewegt.
Was ist der Unterschied zwischen Schulmedizin und funktionelle Medizin?
Also ich würde da gar keinen jetzt großen Unterschied machen, sondern ich würde sagen, es gibt einmal das Thema der strukturellen Darmerkrankung. Strukturell heißt, wir haben irgendwie einen Tumor, wir haben eine starke Entzündung, zum Beispiel im Dickdarm, die dann eher auf eine chronisch entzündliche Darmerkrankung hinweist. Und funktionell, da schauen wir uns die Schleimhaut an. Sind da Mikroentzündungen? Haben wir eine Darmbarrierestörung? Haben wir ein Ungleichgewicht sozusagen der Bakterien? Also da geht es eher, dass wir uns um die Funktionalität sozusagen darum kümmern und uns die Schleimhaut sozusagen anschauen. Das sind die großen Unterschiede. Genau, und deswegen haben wir gesagt, okay, wir müssen auf jeden Fall uns mal deinen Dünndarm anschauen. Und zwar müssen wir mal gucken, ist die SIBO immer noch ein Thema? Und da möchte ich nochmal ganz klar sagen, also nicht jeder, der einen Reizdarm hat, hat auch eine SIBO. So, das heißt, es sollte aber jeder, der einen Reizdarm hat, definitiv eine SIBO ausschließen. Und das heißt nicht, dass alle, die bei mir in die Sprechstunde kommen, am Ende mit der Diagnose einer SIBO den Raum verlassen. Aber bei dir war das dann so, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen jetzt mal gucken, wo stehst du gerade mit zum Thema SIBO? Und dann haben wir den Laktulose-Atemtest gemacht. Und der hat ein paar Schwierigkeiten. Vielleicht kann ich ja das mal anfangen, meine Malkünste zu zeigen.
Ja, für alle, die es hören, wir haben hier ja das Whiteboard und Katja fängt jetzt an, darauf zu malen. Also vielleicht ist es jetzt der richtige Zeitpunkt, sich das Video anzugucken, wenn ihr...
Ich werde jetzt mal hier... Ich hatte nämlich Kunstleistungskurs, ja.
Oha, deswegen... Du bist so gut da drin, solche Sachen zu malen.
Ach nein, ich bin wirklich nicht... Also, es ist schon so lange her. Ich mache aber jetzt mal die Pfeile schön. Also, der Laktulose-Atemtest, das ist ja ein Zucker, der nicht im Dünndarm aufgenommen wird, sondern direkt in den Dickdarm gelangt. Das heißt, früher hat man diesen Atemtest vor allem benutzt, um die Transitgeschwindigkeit zu messen. Also um zu gucken, arbeitet zum Beispiel der Dünndarm viel zu langsam oder arbeitet er zum Beispiel viel zu schnell. Und man hat sozusagen hier die einzelnen Abschnitte, also sagen wir mal, es sind ungefähr 30, 60, 90, so dann kommt grob jetzt, ne, 120, 180 dauert meistens so ein Test. Und dann trinkt man halt eben Laktulose und dann gelangt die Laktulose vom Mund über den Dünndarm in den Dickdarm. Und bei jemandem, der jetzt eine ganz normale Verdauung hat, ein gesunder Mensch, der hat häufig... hat er erstmal keinen Anstieg und ungefähr hier so langsam kommt er so ab in der Zeit zwischen 90 und 120 Minuten grob in den Dickdarm. Dann wird die Laktulose verstoffwechselt, es wird Wasserstoff gebildet, dieser Wasserstoff wird abgeatmet und das können wir in diesem Test erkennen. So, wenn jetzt jemand eine SIBO hat, dann haben wir diesen Fermentationsprozess, den wir ja eigentlich im Dickdarm haben.
Ich finde dich so cool.
Ach, hör auf jetzt hier.
Ich finde dich so cool.
Den wir im Dickdarm haben.
Alter, ich bin eine Hammerschwägerin.
Hör auf, Carina.
Ich liebe einfach dein Gehirn. Okay, ich hör auf.
So, auf jeden Fall haben wir sozusagen diese Fermentation bereits schon im Dünndarm. Und das heißt, wir haben einen Anstieg, der meistens schon hier beginnt und dann hochgeht. Oder die ganz typische SIBO, weil es gibt ja eine SIBO, die ist eher im oberen Bereich des Dünndarms und dann gibt es eine SIBO, die ist eher im hinteren Bereich. Dann gibt es manchmal solche auch Anstiege, das heißt, die steigen ganz früh auf, im Dünndarm irgendwo, dann geht's wieder runter und dann steigen die erst hier im Dickdarm wieder auf. Also das sind auch solche, man sagt dazu auch sozusagen so eine Doppelkurve. Genau. Und was man bei dir eben gesehen hat, war, dass du schon sehr, sehr früh angestiegen bist. Ich glaube, du warst schon bei 60 Minuten oben. Und das ist, und da wissen wir, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns jetzt im Dünndarm befinden, sehr groß. Und warum dieser Test so, ich sag jetzt mal, umstritten ist, dass viele ja sagen, naja, wir können ja nicht wirklich sagen, wo wir uns jetzt befinden. Deswegen war früher immer alles, was unter 120, wo man schon angestiegen ist, über 20, so, ne, also die Differenz, wenn man da angestiegen ist, PPM, dass man dann gesagt hat, das ist eine SIBO. Dann hat man gesagt, nee, da haben wir viel zu viele falsch positive Ergebnisse, weil vielleicht hat jemand einfach auch einen schnelleren Dünndarm, es muss ja nicht gleich eine SIBO sein, dann ist man runtergegangen unter 90. Und das heißt, jetzt aktuell, alles was unter 90, wo wir da einen Anstieg haben, über 20 ppm, sagt man, deutet das auf eine SIBO. Und wenn jemand mir dann noch sagt, ich habe einen Blähbauch, ich habe sozusagen häufig eben nach dem Essen innerhalb kürzester Zeit schon renne ich auf die Toilette und habe eben, wie gesagt, diesen, ganz wichtig ist so ganz typisch dieser starke Blähbauch, also man hat das Gefühl, man ist im sozusagen im Sieb, genau, man ist schwanger. Der muss nicht sein, aber das ist auf jeden Fall auch ein Indiz, halt diese Drang Durchfälle, dann denke ich, okay, da können wir auf jeden Fall in diese Richtung gehen und schauen, ob wir die SIBO therapieren.
Und das war bei mir der Fall. Und ich hatte auch übertrieben schlimme Symptome, während ich den Test gemacht habe und bestimmt noch eine Woche später, ey.
Genau. So, also ganz kurz nochmal zusammengefasst. Wir haben also eine Dünndarmfehlbesiedlung vor allem im oberen Dünndarmbereich. Das wird auch von der, ich sag jetzt mal, der universitären Medizin auch häufig akzeptiert. Diese untere Dünndarmfehlbesiedlung, die ist immer noch sozusagen.
Hallo, Peppa ist gerade zu uns hallo, gekommen. Und hat Katja noch nicht Hallo gesagt und die freut sich gerade, Katja will auf deinen Schoß. Einmal kurz Hallo sagen.
Ja. Genau, also, das heißt, die untere Dünndarmfehlbesiedlung, die ist halt vor allem in der ganz normalen, ich sag jetzt mal in der universitären Medizin noch umstritten, aber man ist jetzt so weit, dass man wirklich sagt, gerade der Reizdarm vom Typ Durchfall ist wirklich eine Dünndarmerkrankung. Ne? Also und ob man am Ende jetzt sagt, das ist eine SIBO im unteren Dünndarmbereich oder ob man sagt, wir haben eine Funktionsstörung im unteren Dünndarmbereich und wir haben da eine veränderte Mikrobiota, kannst du es halt so oder so sagen. Aber man geht schon wirklich dahin, dass man sagt, gerade dieser Reizdarmsyndrom vom Typ Durchfall, da geht es eher um den Dünndarm als eher um den Dickdarm.
Interesting. Also das war auf jeden Fall schön, schön, aber gut, das zu sehen, dass da mal was positiv ist. Und dann haben wir dazu noch eine Mikrobiomanalyse
gemacht.
Und jetzt schicke ich einmal kurz den Hund zurück in die Box.
Also wir haben ja eine Mikrobiomuntersuchung gemacht und dazu würde ich gleich nochmal was sagen. Aber bevor wir jetzt in die Mikrobiomuntersuchung reingehen, die uns natürlich auch noch weitere Informationen geliefert hat, möchte ich einmal kurz ein ganz, ganz wichtiges Thema erklären, was ja auch bei dir sozusagen eine große Rolle spielt.
Und Katja malt wieder.
Genau, ich mal wieder. Jetzt kommt mein Kunstleistungskurs. Nein, also.
Ein Schneemann.
Das ist kein Schneemann. Aber das hier ist der Dickdarm und das ist der sozusagen der Dünndarm. Und in diesem letzten Abschnitt vom Dünndarm passiert extrem, extrem viel. Und der ist auch super wichtig für uns. Und vor allem ein ganz wichtiger Mechanismus ist, dass wir in diesem Teil des Dünndarms Gallensäuren wieder aufnehmen. So, und diese Gallensäuren, die unterliegen ganz, ganz vielen Prozessen und unter anderem einen Prozess, dass die Bakterien, die in diesem Bereich sind, die können diese Gallensäuren, wenn da eben zu viele Bakterien sind und zu viele falsche Bakterien, ich versuche das jetzt sozusagen vereinfacht zu erklären, können sie diese Gallensäuren verändern, sodass diese Gallensäuren nicht mehr optimal aufgenommen werden.
Im Dünndarm zum Dünndarm in den Dickdarm?
Nee, vom Dünndarm in den Blutkreislauf.
Ah.
Die werden hier in den Blutkreislauf aufgenommen.
Weil die kommen aus der Gallensäure.
Die kommen genau aus der Gallenblase,
Gallenblase. Und die gehen dann durch den Verdauungstrakt quasi und hier sollten die eigentlich vor dem Dickdarm wieder aufgenommen werden.
Nicht von dem Dickdarm, von dem Dünndarm.
Bin ich durcheinander.
Von dem Dünndarm. Und dann gelangen die über den Blutkreislauf wieder zu unserer Leber, weil unser Körper ist ja wundervoll, er recycelt gerne. Ja. Und einen großen Anteil der Gallensäuren nimmt er halt da wieder auf.
Das heißt, die Gallensäuren sollten nicht in den Dickdarm gelangen.
Nur ein geringer Teil.
Geringer Teil.
Aber nicht zu viel.
Ja.
Weil wenn jetzt aber zu viele Gallensäuren hier reinkommen.
In den Dickdarm,
dann reizen sie den Dickdarm plus sie wirken osmotisch. Das heißt, die ziehen Wasser aus dem Blut in den Darm und dann hat man diese wässrigen und auch explosionsartigen Durchfälle. Das macht total Sinn, genau. So, und was jetzt noch zusätzlich, was jetzt ganz spannend ist und jetzt, wie gesagt, in den neuen Studien untersucht wird, ist, dass nicht nur, dass die Bakterien da eine Rolle spielen, sondern dass diese Bakterien halt auch Biofilme bilden. Also sie verändern die Schleimhaut, also sozusagen die Darmbarriere und auf der Darmbarriere inklusive der Schleimhaut, die wird verändert, sodass auch dann die Gallensäuren eben nicht optimal aufgenommen werden. Also es finden da sehr viele Prozesse statt, die nicht optimal laufen, sodass wir diese Gallenthematik haben. Und spannenderweise ist ja in den Leitlinien Gallensäurebindner auch schon mit integriert, dass man die unbedingt ausprobieren soll, wenn man Reizdarmsyndrom vom Typ Durchfall hat. Also das heißt, man weiß schon, dass die Gallensäuren und dieser Gallensäurestoffwechsel in der Thematik eine Rolle spielen. Okay. Weil die Gallensäuren, das ist auch, okay, ich werde jetzt nicht zu viel
dazu erzählen.
Okay. Nein, weil die Gallensäuren sind halt so wichtig auch in der Motilität.
Was heißt Motilität?
Motilität in der Darmbewegung. Also die sind die haben eine extreme, extreme Wichtigkeit. Die verändern die Darmbewegung, also die regulieren die Darmbewegung. Sie schauen auch, sie sind wichtig dafür, dass wir auch ein bakterielles Gleichgewicht haben. Also sie passen auf, dass es nicht zu einer Überwucherung zum Beispiel auch kommt. Und deshalb habe ich auch häufiger mal in meiner Sprechstunde Patienten und Patientinnen, denen die Gallenblase entfernt worden ist und die ja dann, wenn man keine Gallenblase hat, hat man die ganze Zeit Gallensäuren, die wenn man gegessen hat, sozusagen in den Dünndarm gelangen. Und das kann auch Funktionsstörungen hervorrufen. Genau, also das heißt, die Gallensäuren spielen ganz, ganz eine ganz große Rolle und deshalb kann man da eingreifen und schauen, werden die Beschwerden besser oder eben nicht.
Okay, lass mich einmal wiederholen, damit wir alle das verstehen, alle, die gerade zuhören. Ich probiere es einmal zu wiederholen. Also, Gallensäuren spielen eine extrem wichtige Rolle in unserem Darm, weil sie für die Motilität, also für die Darmbewegung, die bei mir ja wahrscheinlich viel zu schnell ist, die haben darauf einen Einfluss. Dann kommt aus der Gallenblase die Gallensäuren durch den Dünndarm. Die werden normalerweise zum allergrößten Teil dann kurz vorm Dickdarm wieder aufgenommen in das Blut, wo sie dann in die Leber gehen und wieder recycelt werden. Und hier können die Biofilme mit den Darmbakterien, also wenn da schlechte Darmbakterien sind, können die Biofilme, was sind die Biofilme?
Genau, also Biofilme entstehen sozusagen, wenn Bakteriengemeinschaften sich kleine Häuser bilden, vereinfacht gesagt. Vielleicht hat jemand ja auch so eine Plastikflasche, die er länger nicht sauber gemacht hat und irgendwann mal, wenn man da so mal so drauf fässt, dann merkt man so einen glitschigen Belag. Das sind auch Biofilme. Also Bakterien, Biofilme sind in unserer ganzen Umwelt ein Thema. Und weil dort eben sich Bakterien, Pilze zu einer Formation, also eine Gemeinschaft bilden sie und dadurch sich schützen vor der, weil da, man muss dir vorstellen, das ist keine schöne Umgebung da, da schießt der Stuhl durch, ne? Und also, das heißt, die schützen sich damit, die wollen ja auch überleben und die schützen sich eben mit solchen Biofilmen.
Und kann man Biofilme in einer Endoskopie erkennen, Koloskopie?
In der Koloskopie, in der Darmspiegel
erkennen?
Genau, also das ist jetzt auch so die neueste Forschung, da gibt es auch einen Professor in Wien, ich will jetzt keinen falschen Namen nennen, der sich ganz viel mit diesem Thema beschäftigt und auch schon einige Studien dazu gemacht hat, dass man bei gesunden Menschen, wenn man eine Koloskopie macht, eben keine Biofilme sieht und bei Menschen mit einem Reizdarm, vor allem eben Typ Durchfall und Mischtyp, dass man da eben so gelbe Belege, also so Biofilme erkennen kann.
Wahnsinn.
Also das ist jetzt so die neueste, also diese Biofilm-Thematik ist so jetzt die neueste Forschung. Also wir befinden uns jetzt hier richtig deep im Mikrobiom und das Schöne ist, weil man erstmal diese ganzen Mechanismen versteht und danach kommt natürlich so, wie geht's denn weiter, wie ist die Therapie und da wird's schwierig.
Ja, das wird schwierig. Aber ist okay, aber erstmal muss man ja verstehen und das ist ja eh eine Sache, die ganz, ganz, ganz viele Patientinnen nicht haben und das ist Verständnis für ihre Erkrankung und deswegen probiere ich hier auch die Rolle einzunehmen und wir haben da schon sehr oft drüber geredet, das heißt, ich weiß schon einiges, aber ich frage jetzt auch die Fragen, die ich mich gefragt habe am Anfang, deswegen wundere dich nicht, wenn ich Sachen doppelt frage. Genau, so.
Das war sozusagen dieser eine Mechanismus und der ist halt ganz häufig bei SIBO-Patientinnen und Patienten, da sehe ich, dass da häufig eben diese Gallensäuren eine Rolle spielen. Und wenn die auf Cholesteramin gut ansprechen, dann weiß ich, okay, da ist wirklich, da haben wir ein Thema, da müssen wir therapieren. So, das ist das eine. Dann haben wir ja eine Mikrobiomuntersuchung gemacht.
Also
wir haben
zwei Faktoren jetzt. Zum einen SIBO-Thematik, zum anderen Gallensäurenthematik.
Genau, die dann sozusagen aus der SIBO entsteht. Oder wenn man jetzt, ob das jetzt SIBO oder wie gesagt eine Dünndarmdysbiose, ne, ob man das so nennen möchte, aber das sind sozusagen die Themen. So, und der Körper, was macht der? Unser Körper ist ein Wunder, so kann man das nennen. Und er möchte immer für den Organismus arbeiten, ne? Also auch die Bakterien, die sind ja eigentlich, die meisten wollen ja was Gutes für, weil desto länger wir leben, desto länger leben die. Also wir haben ja eine Symbiose mit denen. So, jetzt hat der Dickdarm, fand er das natürlich nicht cool, dass da immer wieder Gallensäuren gekommen sind, die ihm Probleme gemacht haben und ihn auch gereizt haben. Also hat er sich was überlegt. Und es ist so passiert, dass eine bestimmte Bakterienart, die nennt sich auch Bilophila wadsworthia. Ich finde den Namen auch sehr witzig. Und schon allein der Name sagt Bilophila, also Gallensäure liebend, dass dieses Bakterium sich bei dir stark vermehrt hat. Und das ist für mich auch ganz klar ein Indiz, dass, weil es ernährt sich vorwiegend von Gallensäuren, dass so viel Futter für ihn da war, dass er sich überhaupt vermehren konnte.
Oh mein Gott, das heißt, man hat gesehen in der Mikrobiomanalyse, dass ich viele Bio-Zwiebel-Plöpel-Gedö habe. Genau. Und das sind Biophila, sind Gallensäure liebend. Die ernähren sich von Gallensäuren. Bedeutet für dich, das ist ein Hinweis darauf, dass eine Gallensäurenthematik auf jeden Fall vorhanden ist.
Genau. So, das heißt für mich auf jeden Fall eine Gallensäurethematik. Und ich habe jetzt zum Beispiel auch eine Patientin, bei der es sehr also vom Aufbau sehr ähnlich ist, die aber auf Cholesteramin nicht anspricht. Und das heißt, nur wenn man auf Cholesteramin nicht anspricht, ist diese Gallensäure-Thematik nicht komplett weg, weil je nachdem, wie diese Gallensäuren konjugiert, dekonjugiert, also verstoffwechselt werden, kann Cholesteramin nicht immer alle Gallensäuren binden. Also nur wenn man auf Cholesteramin nicht reagiert, heißt das nicht, dass Gallensäuren keine Thematik spielen. Aber wie gesagt, das heißt, ich habe so eine Bilophila wadsworthia, die in der Mikrobiomanalyse erhöht ist. Ich habe solche in der Anamnese ganz typisch explosionsartige Durchfälle, dann werde ich hellhörig und denke mir, dass da eben schon
viele Bilophila wadsworthia sind.
Nee, dass die Gallensäure-Thematik eine Rolle spielt. Mhm. So. Das heißt, so, und jetzt kommt nämlich das Spannende. Diese Bilophila wadsworthia bildet aber also sie verstoffwechselt die Gallensäuren und unter anderem bildet sie halt Schwefel. Mhm. So. Und was viele nicht wissen, es gibt unterschiedliche SIBO-Formen. Also es gibt eine Wasserstoff-SIBO, es gibt eine Schwefelwasserstoff-SIBO und eine Methan-SIBO. Das heißt, es gibt unterschiedliche Bakterien, die unterschiedliche Gase bilden und zu unterschiedlichen Funktionsstörungen führen können.
Ey, wir sind so deep drin.
Wir sind richtig deep. So.
Ich hoffe, ihr könnt folgen, aber
ja,
das
ich
ist
hoffe
wirklich
auch.
Interessant.
Also das heißt, wenn man zum Beispiel eine Methan-SIBO hat, wissen wir, dass Methan eher den Darm verlangsamt. Das heißt, man hat eher mit Verstopfung zu tun. Wasserstoff und Schwefelwasserstoff machen häufig eher Durchfälle. Also es ist nicht alles so pauschal, aber nur damit ich das so ein bisschen einordnen kann. Und jetzt hast du eben ein Bakterium, was dir noch zusätzlich Schwefel bildet. Und Schwefel im Darm kann halt den Darm wiederum reizen, vereinfacht gesagt. Ne? Das heißt, der wollte dir eigentlich helfen, hat dir aber eine andere Baustelle aufgemacht.
Das meinst du mit den Dominosteinen?
Das meinte ich mit den Dominosteinen. Ne? So, das heißt, und da fangen wir an, so ein bisschen in dieses Topfmodell reinzugehen.
Katja malt wieder, schaut zu.
Genau. Weil man dann mehrere Themen haben kann und wir müssen herausfinden, was ist dein größtes Thema. Das heißt, wir haben also ein Schwefelthema. Das konnten wir jetzt aus dieser Mikrobiomanalyse herausfinden. Und da sage ich auch nochmal ganz klar, wenn ich so eine Mikrobiomanalyse mache, schaue ich mir sowieso erstmal die Schleimhautparameter an. Das ist für mich das Allerwichtigste. Gibt es da eine Entzündung, Darmbarrierestörung? Und dann schaue ich mir nicht an, ob wir jetzt ein bisschen von dem Bakterium zu viel haben oder von dem und haben wir denn überhaupt gute Darmbakterien, sondern ich schaue mir an, wie ist die Vielfalt? Und dann schaue ich mir wirklich die pathologischen, also vereinfacht gesagt, die Funktionsgruppen an, die Probleme machen können. Das heißt, ich schaue mir, wie ist die histaminbildende Flora, bilden wir zu viel Histamin? Wie ist die Bakterienzusammensetzung der Schwefelbildner? Bilden wir vielleicht zu viel Schwefel? Haben wir Methanbildner? Also das schaue ich mir nochmal in der Mikrobiomanalyse an.
Und was war es bei mir?
Genau, und bei dir war eben, wir wussten Schwefel und das andere große Thema war Histamin. Du hattest also sowohl in der Stuhl- und Histamin. Du hattest also in der Stuhluntersuchung sowohl zu viel Histamin, also einfach das wurde sozusagen einmal gemessen, als auch Histaminbildner, die sich stark vermehrt haben. Und was viele nicht wissen ist, dass gerade diese ganz typischen Fehlbesiedlungskeime häufig auch Histaminbildner sind.
Also das bedeutet, die SIBO, das hat für dich Sinn ergeben.
Das hat für mich total Sinn ergeben, weil die, wie gesagt, wenn die jetzt die SIBO bei dir hier im Dünndarm ein Thema spielt, ist es sehr wahrscheinlich, dass diese Bakterien auch Histamin bilden und die bringen das natürlich auch in den Dickdarm, das Histamin. Und auch im Dickdarm wiederum bilden sich dann wieder Bakterien, die auch gerne sich wohlfühlen in diesem ganzen Milieu, was dann entstanden ist, die auch Histamin bilden und dann entsteht einfach ein Histamin-Thema. Und auch Histamin kann, wenn es eben, das sind ja wie gesagt so Töpfe, wir alle bilden Histamin, wir alle bilden Schwefel. Das Problem entsteht dann, wenn es zu viel wird, wenn diese Töpfe überlaufen. Dann fangen die an, Funktionsstörungen zu machen im Darm und dann hat man Krämpfe, Bauchschmerzen, ne? Also Histamin zum Beispiel, ganz, ganz, ganz großes Thema, was Schmerzsensitivität angeht.
Boah, ey, dann habe ich wirklich ein Histamin-Thema. Und das war das Witzige, nämlich jetzt, ich hatte am Anfang der Folge erzählt, dass wir das mit Cholesteramin jetzt wieder eingeführt haben und wir beide davon ausgegangen sind, das wird der Knaller. Mhm. Wir haben es am nächsten Tag gesehen und dann ging es mir gar nicht gut und dann hat Katja mich gefragt, was hast du denn gegessen? Und dann hatte ich erzählt, Thunfisch, Pizza, also Thunfisch, Tomaten, boah, was war da noch? Es war Erdbeeren ganz viel, weil Camembert, wir hatten so Erdbeeren, genau,
so Camembert, Käse, auf jeden Fall, also ja.
Parmesan.
Parmesan,
das
ja.
Das war also wirklich ein histaminreicher Tag.
Erdbeeren als Erdbeeren. Histaminliberatoren, das war, was du wieder so eingeführt hast, ja.
Genau, Schokolade, so dunkle Schokolade hatte ich noch gegessen. Ich glaube, da ist auch Histamin drin, ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall sehr, sehr viele histaminreiche Lebensmittel und da meinst du so, hast du mir dieses Töpfe-Modell erklärt und ich fand das so interessant, weil immer, wenn mich jemand gefragt hat, hast du ein Histamin-Thema, da habe ich immer gesagt, nee, weil ich esse voll häufig Avocado oder Tomate oder Thunfisch und manchmal klappt es und manchmal nicht. Und deswegen fällt es mir immer so schwer zu sagen, das kann ich essen, das kann ich nicht essen, weil manchmal kann ich es wochenlang essen, das ist gar kein Problem und manchmal kriege ich Beschwerden. Das heißt, es ist super schwer für mich festzumachen. Aber dadurch, dass du das an so einem Töpfe-Modell erklärt hast, liegt es ja wahrscheinlich dann daran, dass ich wahrscheinlich ein paar Tomaten und vielleicht eine Gabel Thunfisch essen kann, aber sobald es halt zu viel wird, dass es dann so überschwappt.
Genau, also das ist eben das Problem, warum viele das auch nicht erkennen, weil es wird ja auch häufig gesagt, so Histaminintoleranz, so als würde man also es kommt irgendwie Histamin in der Nahrung rein und dann ist man total intolerant und dann hat man die ganzen Symptome.
Ja, weil so ist bei der Laktose bei mir. Deswegen
genau, das ist halt eben ganz unterschiedlich, ja. Weil bei der Laktose hast du einfach zu wenig von dem Enzym und dann wird das Enzym nicht aufgespalten, es geht in den Dickdarm, wieder dieser osmotische Infekt und zack hat man die Durchfälle. Bei Histamin, das ist, man sagt deswegen auch, eigentlich verwendet man häufiger den Begriff Histaminose, also wenn du zu viel Histamin hast. Und da wird es halt spannend, weil Histamin eben nicht nur gebildet wird, also erstmal Histamin ist ein körpereigener Stoff, das heißt, wir können schon mal nicht intolerant dagegen sein, aber wir können zu viel davon haben. Und zum Beispiel wird Histamin verstärkt gebildet, wenn man Allergien hat, ne? Also
check.
So. Sowieso denke ich immer an Histamin, wenn jemand schon so eine atopische Genese mitbringt. Also Asthma, das? Neurodermitis, Allergien, da denke ich schon, okay, Histamin sollte ich im Auge behalten. Aber wie gesagt, Histamin wird gebildet auch bei Stress. Wenn du schlecht schläfst, dann wird zu wenig Histamin abgebaut. Also Histamin, um so ein Histamin-Thema in den Griff zu bekommen, ist es sowieso wichtig, die Mikronährstoffe anzugucken, weil viele Enzyme, die Histamin abbauen, bestimmte Mikronährstoffe brauchen. Schlafthema, Stressmanagement, also es ist sehr ganzheitlich. Ich mache diese Diät, wenn ich jemand sage, bitte mach mal 2 Wochen eine histaminarme Diät, nur um herauszufinden, ob Histamin ein Träger sein kann. Eine histaminarme Diät sollte nie langfristig sozusagen durchgezogen werden, weil histaminreiche Lebensmittel sehr, sehr gesund sind. ne? Also hast du ja selber gerade aufgezählt, was welche, welche Lebensmittel Histamine enthalten, zum Beispiel auch Tomaten. Und da sollte man eben das nicht als Diät langfristig machen, weil dann verändert man wiederum das Mikrobiom, weil man einseitig isst und, und. Aber so eine Diät mal zu machen, um zu gucken, wie verändern sich die Beschwerden, ist total hilfreich, weil dann wissen wir, aha, Histamin kann ein Thema sein und dann können wir da ganzheitlich rangehen. Aber der erste Schritt ist so eine Diät und das hast du ja jetzt, machst du ja, bist ja gerade sozusagen mit drin, mit
ja,
dabei.
Ja, mittendrin. Und die letzten Tage waren okay. Es war nicht gut, aber war okay.
Genau. So, und dann wäre eben jetzt der nächste Topf herauszufinden, ob, wie groß ist Schwefel ein Thema bei dir. Das heißt, man würde dann nochmal eine Schwefeldiät machen. Und also auch für 2 Wochen, um auch wieder zu gucken, ist das ein Thema, ja oder nein? Müssen wir diese Bilophila watswarthia, müssen wir sie wirklich antimikrobiell auch behandeln?
Und ich bedeutet das?
Also antimikrobiell behandeln. Also man arbeitet da zum Beispiel mit antimikrobiellen Mitteln. Da gibt es ganz, ganz unterschiedliche.
Ja, du brauchst nicht die einzelnen Worte sagen, aber man nimmt dann quasi was ein. Was dann,
genau, was dann sozusagen die Bakterien mit abtötet. Ja. Ne? Und gleichzeitig versucht man natürlich, die guten Darmbakterien mit aufzubauen, dass man wieder dieses Gleichgewicht herstellt. Mm. So ist sozusagen.
Also Therapie is gonna be a long way.
Is gonna be a long way. Und, warte, jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Ja. Genau. Und ja, das wollte ich noch sagen. Für mich ist ganz klar, wenn jemand zum Beispiel in die Sprechstunde kommt, ich arbeite nicht so häufig mit Diäten. Es sind bei mir wirklich nur die komplexen Fälle, wenn ich merke, okay, jetzt müssen wir hier wirklich reinschauen. Du bist einer dieser komplexen
Fälle. Also Katja,
Fälle.
Ich sage dir immer, wenn du es irgendwann schaffst, dass ich eine Symptomlinderung habe, dann haben wir haben sowas erreicht dann.
Ja, das auf jeden so Fall. Krass. Und das war ja auch das, was wir so ein bisschen auf der Couch besprochen haben. Wenn jetzt jemand zu mir kommt, der seit 10 Jahren einen Reizdarm hat, dann ist das Ziel natürlich nicht, dass du komplett symptomfrei wirst. Wenn das passiert, wunderbar, aber das Ziel ist, dass wir 50% weniger Symptome haben. Das ist das Ziel. Und da hast du ja gesagt, dass es dir sehr, sehr schwer fällt, daran zu glauben, dass das möglich ist. Und da dachte ich, vielleicht können wir da mal so ein bisschen reingehen,
ja,
in dieses
über
Thema.
Das Thema Hoffnung, weil es war so, dass wenn Katja, also jetzt habt ihr grundsätzlich verstanden, hoffentlich, was wir jetzt herausgefunden haben, beziehungsweise woran wir arbeiten werden. Wird das helfen? I don't know. Ich werde berichten, ihr werdet es erfahren, aber es ist auf jeden Fall mal wieder etwas, was man gefunden hat, was davor einfach nicht der Fall war. Da waren wir immer, oder ich immer lost. So, und dann, das Ding ist, dass wir schon häufiger mal so Streichhölzer, ich sage immer Streichhölzer, keine Ahnung, ob das der Ausdruck ist, aber dass man so einen Ansatz hatte. Beispielsweise hatten wir schon mal einen SIBO-Test vor 5, 6 Jahren oder sowas gemacht. Und dann hast du mich angerufen, hast gesagt, ey, der Test ist positiv. Und ich bin in Tränen ausgebrochen. Ich habe alle angerufen. Ich meinte, Leute, jetzt, ich sehne mich so sehr danach, nochmal ein Leben zu führen ohne das. Auch hoffentlich irgendwann noch ohne Kinder, weil ich will nochmal für mich leben. Und ich möchte nochmal so viel erfahren. Ich möchte nochmal auf ein Kiez-Party machen gehen.
Ja,
ich
wir wollen so sehr zusammen
aber
mit
so
dir Party machen.
Ja, ich will in Urlaub fliegen. Ich will ganz entspannt einfach noch. Ich habe noch so viel nachzuholen, so. Und alles, was ich in meiner Jugend nicht machen konnte. Und das sehe ich dann so vor mir. Und dann werde ich natürlich super emotional und denke so, jetzt haben wir was gefunden. Ich habe diese Hoffnung, das kann man gar nicht beschreiben, wenn man denkt, vielleicht ist es irgendwann weg. Und dann steigert man sich rein. Dann habe ich mit Fabio gesprochen, mit meiner Familie gesprochen. Oh mein Gott. Und hat es kurz geholfen. Und dann kam alles wieder. Und dann kam es auch doller wieder. Und dann hatte ich... Also das hatte ich jetzt schon so oft in meinem Leben, dass es seit ich 15 bin eigentlich immer ein Wechselbad aus Hoffnung und extremer Enttäuschung und dieses Hoch und Runter, das tut einem richtig weh und ich habe jetzt realisiert, als du mir das alles erzählt hast, ich habe nicht eine Träne verdrückt, ich habe nicht einmal ein Kribbeln in mir gehabt, sondern es war ein, okay, glaube ich nicht, dass das hilft. Ich meinte auch zu dir, als du mir das alles erklärt hast, ich habe so 20.000 Mal nachgefragt, ich so, das hat man da erkannt, sicher, dass man das gesehen hat in meiner Mikrobiomanalyse, in meinem Blut, sicher, so, das deutet jetzt wirklich 1:1 darauf hin, dass das der Fall bei mir sein könnte, weil ich dir nicht geglaubt habe. Ich habe nicht geglaubt, du hast mich angerufen und warst freudig und meintest so, ey, so cool, ich habe das und das und das jetzt entdeckt, daran können wir arbeiten und ich war so, ja. Und mehr nicht. Und bis heute, du erzählst mir das und in mir ist so, es ist nichts. Und das ist so schade, weil wahrscheinlich, so du hast mir dann ja auch erklärt, ne, mit Gedanken, was das auch für einen Einfluss haben kann.
Also ich finde, das ist ja erstmal total menschlich, dass man einfach dann eine Mauer aufbaut. Mhm. Weil du einfach, wie gesagt, es ist ja so schmerzhaft, wenn man dann wirklich wieder alles probiert und es gar nicht hilft. Ne? Und ich finde, man kann so Hoffnung und dass man einfach sagt, ich glaube daran, dass es hilft. Ich finde, man kann sowas ja auch nicht erzwingen. Genau, also es entsteht so eine Art Mauer. Man will einfach diese ganzen positiven Gefühle nicht zulassen, weil man eben einfach Angst hat vor diesem Fall wieder. Und deswegen ist es für mich auch in der Sprechstunde, ist für mich das Thema Hoffnung extrem wichtig. Also ich arbeite mit der Hoffnung, aber mit einer realistischen Hoffnung. Das heißt, wenn jemand zu mir kommt und der hat seit einem Jahr die Beschwerden, dann habe ich schon das Gefühl, dass ich dem sagen kann, du hast eine gute Wahrscheinlichkeit, dass sich das von alleine reguliert, auch wenn wir sogar nichts machen würden. Also so ist die Studienlage. Wenn jetzt jemand natürlich zu mir kommt, der über 10 Jahre die Beschwerden hat, dann sitze ich da nicht und sage, das kriegen wir hin, das ist gar kein Problem, easy peasy, sondern da sage ich, ich werde mein Bestes geben, du gibst dein Bestes und wir versuchen, eine Symptomlinderung zu schaffen. Das ist unser Ziel und dann überlegen wir, ne, was könnte das Ziel genau sein? Also wie müsste die Beschwerden sein, damit zum Beispiel 50% Linderung da sind? Und so ist es auch bei dir, dass ich dir natürlich nicht verspreche, Carina, jetzt haben wir hier die Themen und wir werden, das wird ja auf jeden Fall, das kriegen wir alles hin, sondern unser Ziel ist genau das Gleiche, dass wir sagen, 50%, das wäre schon richtig gut. Und ich glaube, wir haben halt so viele jetzt Faktoren, die wir neu angehen können. Und du hast ja auch noch gar keine richtige antimikrobielle Therapie gehabt. Also du hattest ja einmal eine Antibiotikatherapie, aber auch zum Beispiel ohne einen Biofilmlöser, ohne diese ganzen zusätzlichen Stoffe, die ich im Verlauf dieser Jahre alles auch erlernen durfte. Das heißt, man darf da schon Hoffnung haben. Und ich persönlich, dadurch, dass ich ja selber eine chronische Erkrankung habe, weiß, wie wichtig halt Hoffnung ist für mich. Und ich habe die auch immer, weißt du, noch mit meinem Nagel. Weil an meinem Nagel sieht man eigentlich mein Schuppenflechtenrheuma. Und ich habe immer wieder meinen gesunden Nagel über meinen anderen. Und ich war so, er wird so aussehen. Er wird so aussehen. Und er sieht jetzt zu ungefähr 90% so aus. Und ich habe immer wieder mal schlechte Tage, wo es nicht so ist. Aber so gut, wie es mir jetzt geht, ging es mir noch nie. Und deswegen habe ich natürlich eine sehr positive Erfahrung mit der Hoffnung gemacht. Ich weiß, da sind ganz, ganz viele, die vielleicht schon ganz, ganz häufig Hoffnung hatten und wieder sozusagen fallen mussten. Und ich hatte jetzt in einem anderen Thema, das geht um meine Tochter, mit einer Thematik, wo ich manchmal auch immer wieder die Hoffnung verliere, weil es nicht besser wird und ich mir dann denke, okay, ich muss es jetzt einfach so annehmen. Ich muss es so annehmen, aber ich bin nicht so der Typ dafür. Ich kann nicht. Also ich kann es zu einem gewissen Anteil annehmen, aber ich muss trotzdem weiter schauen und mir nach Lösungen suchen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen Typsache. Und deshalb muss das für jeder für sich selber entscheiden. Ich glaube halt, es ist wichtig, mit der Hoffnung zu arbeiten, weil die Hoffnung und der Glaube so viele biochemische Prozesse in uns auslöst. Es werden Serotonin, Dopamin ausgeschüttet. Nicht umsonst gibt es Placebo-Effekte, wo wir Medikamente nehmen oder schon allein, es gibt zum Beispiel eine Studie, da wurde ein Knie aufgeschnitten und bei dem einen wurde das wirklich operiert und bei dem anderen nicht. Und es war ein ganz, ganz großer Anteil, bei dem nichts gemacht wurde. Eigentlich nur, dass die dann aufgewacht sind und gesehen haben, es wurde operiert, die dann deutlich weniger Knieschmerzen hatten. Also das heißt, wir haben wirklich diese biochemischen Prozesse, die passieren in uns. Nichtsdestotrotz will ich jetzt nicht sagen, so du musst Hoffnung haben.
Ja, es kommt halt nicht.
Es kommt
also auch
nicht,
genau. Jetzt gerade, und wo wir darüber reden, es passiert nichts in mir und das ist so schade. Also ich verstehe das, aber mein Gehirn macht wie eine Blockade zu, du darfst das nicht fühlen, weil du wirst wieder auf die Fresse fallen. Und ich muss das noch irgendwie wegbekommen, bevor wir haben ja noch ein bisschen Zeit, bis wir mit der
Therapie
anfangen.
Ich glaube, du musst das nicht wegbekommen, sondern du darfst das jetzt erstmal so annehmen. Es ist einfach gerade ein Schutz, das macht dein Körper, es schützt, du schützt dich gerade. Und das ist ja voll okay, weil es kann sein, dass das alles nichts bringt.
Ja, und das...
Es kann sein.
Ich glaube.
Ja, genau.
Das ist das Ding.
Das ist das Ding. Aber, und das ist jetzt das Wichtige, wenn du aber merken wirst, dass sich ein bisschen was verändert, dann wird diese Schutzmauer ein bisschen bröckeln. Ja. Und wenn du aber merkst, okay, egal was wir machen, es passiert nicht, dann wird sie so bleiben. Und dann ist der nächste Schritt natürlich für dich zu überlegen, in die Akzeptanz.
Was soll man machen? Ich brauche dich an meiner Seite, die vor der Mauer steht und anfängt schon mal die einzuhauen und zu sagen, ich glaube, das wird eine Besserung. Das hatte ich dir auch schon gesagt, dass mir das so unglaublich viel gibt, dass ich dich an meiner Seite habe, die mir dann immer wieder sagt, so, da ist was, wir haben es schwarz auf weiß und wir können daran arbeiten. Und ich habe so ein grundsätzliches Gefühl von Hoffnung, das habe ich schon, dass ich so, ich sehe mich nicht in 10 Jahren mehr damit, das sage ich ja immer wieder, ich sehe mich nicht mehr in 10 Jahren damit. Und das spüre ich schon, da kriege ich auch so Kribbeln im Bauch oder habe ich, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, ich würde halt so viel reisen noch. Und ich würde einfach dich morgens abholen und sagen, so pack deinen Koffer, wir fliegen jetzt in ein richtig geiles Hotel und wir werden uns so hart gönnen. Und da, jetzt, ich spüre das, es passiert, es kribbelt. So, das sehe ich. Ich habe diese Vision, weil ich bin übertrieben bildlicher Mensch. Also ich sehe so Dinge vor mir und in meinem Job bringt mir das super viel, weil ich sehe, wie etwas aussehen wird. Ich fühle das und ich arbeite dahin, so ein bisschen wie manifestieren, aber so, ich bin einfach, ich sehe Dinge.
Du
ich
richtest, hatte
immer
du,
so Visionen.
Genau, das habe ich dir auch gesagt. Dadurch, dass du ja schon ein Mensch bist mit Visionen, mit Bildern und danach richtest du dich danach aus, dass du dir das auch zunutze machen darfst. Also dir immer mal wieder, das wird nicht alle Probleme lösen, das soll auch gar nicht so rüberkommen, aber ich glaube trotzdem immer wieder dir vorzustellen, wie du morgens aufstehst und deinen ganzen Tag einmal durchgehen und ohne, dass die Toilette eine Rolle spielt. Also und
das ist das Interessante, weil ich kann das nicht. Ja. Ich kann mir Dinge vorstellen, die für mich realistisch sind, wie beispielsweise ein Produkt, das wir entwickeln, wie eine Reise, wie ich mir das vorstelle, wie ich kann mir das sogar irgendwie vorstellen, wie ich Mama sein werde, weil das für mich eine Realität ist und das kann passieren. Aber ich würde mir jetzt auch nicht vorstellen, etwas, was nicht erreichbar wäre für mich. Und für mich, seit ich
aber überleg dir mal, was du dir vorgestellt hast, Carina. Du hast dir doch nicht mit 6 Jahren, also hast du dir auch vorgestellt, groß zu werden auf Insta? Also weißt du, was ich meine? Du hast es dir auch vorgestellt,
so ist,
aber ja, aber du hast es dir trotzdem ja irgendwie vorgestellt. Aber und wie viele schaffen das am Ende und hast es geschafft?
Ja.
Also
das ist aber trotzdem. Es ist trotzdem für mich. Ich weiß, also das Ding ist, ich kann rein empfinden, wie sich das anfühlt. Keine Ahnung, jetzt zum Beispiel sehr erfolgreich auf Social Media zu sein. Irgendwann kamen diese Gefühle so automatisch. Aber ich kann mir ein Leben ohne diesen Reizdarm nicht vorstellen. Ich weiß literally nicht, wie ein Mensch lebt, der morgens aufsteht und sich nicht 5-mal am Tag Gedanken darüber machen muss. Ich weiß nicht, wie sich das anfühlt, aus dem Auto auszusteigen, in eine Stadt zu gehen und einfach sein Leben zu genießen. Ich weiß nicht, wie sich das anfühlt, einfach in ein Restaurant zu gehen, etwas zu essen, zu bestellen, zu essen, ohne sich Gedanken darüber zu machen, was denkt der, der ist gerade auf Toilette. Es ist nicht real in meinem Kopf. Und das ist das, was es so schwer macht, weil meine Art zu denken ist normalerweise so eine andere und so positiv und so trotzdem halt realistisch und für mich ist es einfach nicht realistisch, das ist ein Identitätsding, weil ich habe das irgendwann so angenommen, natürlich bei mir ist es sicherlich auch nochmal verstärkter als bei anderen, weil es halt auch mein Job ist oder ein Teil meines Jobs ist und diese Erkrankung, anders als die Angststörung, da war es anders, da hatte ich richtig doll dieses Thema mit, ich weiß, ich kann irgendwann Sport machen, ich sehe mich, wie ich da laufe, ich sehe mich durch den Wald joggen, ich spüre, wie der Wind ist, ich spüre meinen Hund vor mir, wie der mich zieht, ich sehe das und ich fühle das.
Das ist spannend, dass du das da
bei
schon hattest.
Bei Angststörung gar nicht, ich sehe mich auf dem Markt, wie ich da lang gehe und total entspannt, ich sehe mich zu Hause alleine chillen, ohne Ängste, das
aber
hatte
weißt
ich schon immer.
Aber weißt du was, ich glaube, du hast, als du auch bei die Psychotherapie angefangen hast und gemerkt hast, was Angst überhaupt ist und dass du durch die Angst gehen musst, hattest du das Gefühl, dass du das eigenständig verändern kannst. Wenn du dir da mehrmals der Angst stellst, dass du das auch hinbekommst. Und beim Reizdarm fühlt sich das so wie ein Kontrollverlust an. Also, dass du das nicht beeinflussen kannst.
Ich kann es gar nicht beeinflussen und es existiert in meiner Realität nicht, dass ich das irgendwann nicht mehr haben werde, weil es mich so einnimmt. Und das auch in positiven Punkten. Natürlich, durch meinen Job ist es auch was super Schönes. Ich liebe es, darüber aufzuklären und ich werde das auch weiterhin tun, selbst wenn es mir irgendwann gut geht, weil das meine Mission ist. Ich will, dass sich Menschen weniger dafür schämen. Ich will es schaffen, dass da so viel mehr Wissen herrscht und so viel mehr Akzeptanz und weniger Scham. Das will ich alles. Aber das so auf mein eigenes Leben zu projizieren und zu sagen, irgendwann werde ich diese Personen sein, die, also ich kann das nicht so beschreiben, weil ich einfach nicht mehr weiß, wie es ist, ja, zu fühlen, morgens aufzustehen. Und deswegen kann ich es mir so schlecht vorstellen. Und deswegen ist diese Hoffnung so schwer für mich zu entwickeln, zu einem Leben hin, wo das nicht mehr so ist, weil es mich, es ist wie ein Monster, nicht Monster, ist jetzt so negativ, aber wie eine andere Person, die auf meiner Schulter sitzt und ich probiere, die wegzukicken und es geht nicht, die hat sich festgewachsen. So fühlt sich das an. Und bei der Angststörung war ich so, verpiss dich, du bist nicht mehr, ist immer noch ein Teil von mir, aber ich weiß, du gehst. Und bei diesem Menschchen hier auf meiner Schulter, das geht nicht. Ich ziehe es und ziehe es und es geht nicht. So, und das ist eine Challenge, die vielleicht auch nochmal in der Therapie oder halt wirklich die von sich aus irgendwann langsam die Wurzeln weniger werden lässt, wenn ich wirklich Besserung spüre und eine Hoffnung spüre und mir ein Leben ohne das, oder nicht ohne, aber mit 50% weniger, das wäre ja schon, also ich, das wäre krank, so wenn, krass, wenn das funktioniert, dass ich 50% weniger Beschwerden hatte oder wenigstens meinen Körper kenne und weiß, was diese Beschwerden auslöst, weil gerade ist es einfach so wie ein Parasit, der in mir ist, der immer wieder dahin kommt und ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, was in mir passiert. Und ich kann mir vorstellen, wenn Verständnis herrscht, wenn ich merke, es kommt eine Besserung, wenn ich merke, ich kann es kontrollieren vielleicht auch, wenn ich weiß, wenn ich Histamin überballer, wenn ich Schwefel überballer, dass das Symptome auslöst und ich weiß, ich habe jetzt einen Trip vor, eine Reise vor, dann esse ich davor die Woche so und so. Ich wünsche mir eine kontrollierbare Situation, weil aktuell ist es absolut nicht kontrollierbar und es ist kontrolliert mich und ich wünsche, dass ich es kontrollieren kann. Und boah, das ging gerade sehr deep.
Das hast du gerade richtig gut formuliert. Krass.
Das ist so heftig, diese Erkenntnis. Ja. Das habe ich jetzt auch gerade im Podcast nochmal viel mehr gerade gespürt, dass ich diesen Menschen ohne diese Erkrankung nicht sehe. Und das, ich weiß nicht, wie ich das hinbekomme, vielleicht durch Hypnose oder sowas, aber es existiert in meiner Realität einfach nicht, dass das nicht mein Leben bestimmt. Ja.
Und ich glaube, du kannst es jetzt erstmal einfach so annehmen. Also du kannst es ja nicht, wie gesagt, du kannst es nicht erzwingen. Und ich glaube, wenn du jetzt die ersten Schritte machst, wenn du merkst, okay, es passiert eine Besserung und du siehst so langsam, es kommt Licht,
Mauer,
so ein bisschen durch die Mauer, es kommt ein bisschen Licht, dass das dann von alleine passieren wird. Und natürlich als Ärztin bin ich ganz vorsichtig mit diesem Thema Hoffnung, weil die Leute bezahlen mich. Das heißt, ich will nicht sagen, so, klar, ich werde das alles richten. So, bei uns ist es was anderes. Da gehe ich rein in die 100%ige Hoffnung. Und ich werde diese tragen für dich, Carina. Oh. Weil ich einfach, ich weiß, dass du es schaffen wirst. Und wie gesagt, das ist jetzt vielleicht nicht, dass du jemand sein wirst, die 10 Tage lang Pizza essen kann.
Will ich auch nicht.
Nee, so, aber dieses Thema wird... Es wird nicht deine große Rolle, also nicht mehr so ein großes Thema spielen, wie es jetzt tut.
Ja, danke.
Und ich werde die tragen. Und wenn es dann, wenn du 80 Jahre bist und ich sitze noch so und sage so, er wird trotzdem jetzt noch gehen. Aber ich trage sie für dich, Carina.
Danke. Katja, danke. Jetzt wäre ich hier ein bisschen emotional, weil ich gerade selbst voll dachte, das ging deep. Brauchst du hier auch?
Ich habe heute auch... Oh.
Wir, ich habe gestern Taschentücher austauschen.
Ich merke dann immer so, dass ich kurz vor der Periode bin. Gestern ist von einer Freundin der Hund über meine kleinen Tomatenpflanzen gerannt und ich habe so geheult. Und ich dachte so, du heulst wegen Tomatenpflanzen, was ist los mit dir? Aber weißt du, ich habe sie so klein gezogen aus dem Samen, jeden Tag habe ich so gegossen und dann kommt da so ein Hund und
nein,
macht die alle kaputt.
Wirklich? Ja. Zum Glück war es nicht mein Hund. Oh mein Gott, ich hätte mich, also ich hätte so Schuldgefühle. Ich würde dir eigene Tomatenpflanzen wieder anzüchten, ey.
Ja, naja, aber gut.
Oh Mann. Oh Katja, ey. Ich glaube,
ja,
das ist jetzt ein schönes Ende der Folge. Mhm. Und ich bin mir sicher, dass sich da sehr, sehr viele reinversetzen können, was ich gerade gesagt habe, weil ich glaube, dass es sehr vielen Menschen so geht, weil chronisch krank ist halt einfach chronisch krank. Es ist immer krank und Krankheit spielt so einen großen Faktor in unserem Leben und es ist auch einfach eine realistische Einschätzung und auch von mir, eine realistische Reaktion von mir und auch einfach mal eine verletzliche, weil sonst habe ich das Gefühl, dass ich häufig die Starke bin und häufig anderen Hoffnung geben möchte und immer positiv und so, aber da muss ich auch einfach mal sagen, struggle ich gerade mit, aber gleichzeitig freue ich mich natürlich, dass wir da was gefunden haben und dass ich es verstehe und Jetzt heißt es abwarten, wie gesagt, bis zur Hochzeit machen wir, probieren wir irgendwie das zu stabilisieren. Danach gehen wir in die Therapie und dann werden wir sicherlich hier nochmal ein Update geben. Warte, irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Genau, falls ihr jetzt sagt, wow, die Katja, die kann das sehr gut erklären. Du hast auch einen eigenen Podcast, der extrem gut und extrem tief reingeht. Es ist ein Podcast spezialisiert für den
Reizdarm.
Reizdarm. Willst du da noch mal ein, zwei Sätze zu sagen?
Genau, also ich habe jetzt seit fast einem Jahr einen Podcast, und der heißt Darm mit Charme. Und da geht es um das Thema funktionelle Magen-Darm-Erkrankungen und ich gehe da ganz, ganz tief rein. Also falls sich da jemand für dieses Thema interessiert, das ist nicht ein oberflächlicher Podcast, der so ein bisschen erklärt, sondern ich gehe wirklich ganz, ganz tief rein, erkläre Sachen so gut, wie es geht. Und ich habe schon ganz, ganz viel tolles Feedback bekommen. Witzigerweise ist das immer so, dass jemand in die Sprechstunde kommt und sagt, ja, ich höre, ich habe Ihren Podcast gehört, also und habe da ganz viel schon für mich mitgenommen und deswegen, das ist so ein kleiner Herzensprojekt von mir, ein kleines Herzensprojekt. Genau, also falls du da Lust hast, kannst du gerne auch mal den Podcast abonnieren.
Ja, ich packe auf jeden Fall, oder wir packen den Link in die Shownotes, nennt man das, irgendwie in die Kommentare da unten. Da könnt ihr raufklicken und dann kriegt ihr noch mal ein bisschen mehr Infos. Und kann man bei dir eigentlich auch, wir haben voll die Community-Frage vergessen, aber eine war das. Das heißt,
Ja.
das ist jetzt die Community-Frage, die
So.
ich jetzt eh noch mal fragen wollte. Community-Frage. Kann man bei dir auch Termine buchen?
Genau, also aktuell ist es ein bisschen schwierig mit Terminen, weil ich arbeite ja sozusagen als Hausärztin und habe dann noch meine spezialisierte Sprechstunde und dadurch, dass ich ja selber auch Mama bin, habe ich auch eine begrenzte Stundenzahl. Es ist so, dass ich jetzt für die nächsten 3 Monate bin ich sozusagen ausgebucht und bei Dr. Lipp kann man sich aber einen Termin buchen. Man muss immer ein bisschen
Ja,
schauen.
okay,
Genau, aber es
dann
ist die Praxis Berliner Allee.
Praxis Berliner Allee packen wir auch noch mal in die Kommentare mit Dr. Lipp und dann, ja, würde ich mich ganz herzlich, möchte ich mich bei dir bedanken für deinen Input und Wissen und ach, du meintest es eben schon, ich soll aufhören, aber ich liebe dich einfach und ich finde einfach, liebe
Carina,
dein Gehirn und liebe deine Empathie, die du Menschen gegenüberbringst und wenn alle Ärztinnen auch nur ein Stück was von dir hätten, dann wäre die Welt ein besserer Ort.
ja.
I mean
Dankeschön für
it, das
die.
ist echt.
Ich kann es nur zurückgeben, du weißt, wir haben ja auch einfach eine sehr spezielle Verbindung
Ja.
und wir empfinden große Liebe füreinander. Und ich bin dir auch ganz dankbar, dass du mir die Bühne überhaupt gibst, dass ich natürlich mit meiner Leidenschaft auch so viele Menschen aufklären kann, weil ich
Auch wenn ich
glaube,
so schlechte.
Aufklärung ist das Allerwichtigste. Es kommt immer die Aufklärung, Verständnis und dann kann man ins Tun kommen, weil wenn man erstmal seine Krankheit überhaupt nicht versteht, dann ist es auch schwierig, ins Tun zu kommen. Deswegen
100%.
Dankeschön,
Auch
dass ich
wenn ich
hier
deine
sein konnte.
schlechteste Werbung bin.
Ja, ich sage immer, erzähl bitte nicht, dass wir was angefangen haben.
Ja, aber weißt du, Katja,
Nee,
Vision,
aber
ich
weißt
sehe uns hier in 3 Monaten sitzen. Nee, in einem Jahr, ne?
Ja, ein
Okay,
Jahr.
wir
Lass es
geben
mal
uns
ein
ein Jahr.
Jahr. Lass
In
uns ein
einem Jahr
Jahr
hier
sein.
sitzen, ich sehe das Division and then it's gotta be 100, no, 50% better than now. Yes, perfect. Okay? High five, let's go.
Tschüss.
Tschüss.